wenn man Sicherheiten verkündet, wo keine sind, verliert man das Vertrauen der Bevölkerung. Und das ist nicht nur während der Covid-19-Pandemie passiert, sondern auch schon vorher. Man versucht, Menschen zu steuern. Man sagt zwar, ja, wir steuern sie dorthin, wo sie selbst hin möchten, wenn sie rational wären. Aber leider sind die Leute nicht rational. So müssen wir sie schubsen, so wie man Schafe wohin bringt. Das ist nicht meine Philosophie. Es gab wirklich wieder Politiker, die sagten, Impfung ist sicher.
Nebenwirkungsfrei.
Das ist eine Lüge. Ja. Nichts ist sicher in der Welt. Hier möchte man etwas aufblähen, um die Menschen zu bewegen. Das sollte man nicht machen und Nudging auch nicht. Die Menschen sind nicht so dumm. Die spüren das, dass sie manipuliert werden.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Gerd Gigerenzer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Es ist mir eine Freude.
Ich stelle Sie kurz vor, obwohl in meiner Vorrecherche mir klar geworden ist, dass Sie umfänglich und ausführlich vorzustellen lange dauern könnte, aufgrund Ihrer langen Erfahrung und Tätigkeit. Ich habe ein paar Punkte rausgegriffen, die vielleicht wichtig sind für unser Gespräch. Sie sind Psychologe und waren Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Seit 2008 sind Sie Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam, hier in der Nähe. Auf Ihrer Webseite werden Sie als international anerkannter Experte für Entscheidungsfindung und Risikokompetenz beschrieben. Seit 2021 sind Sie Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina im Bereich Global Health. Sie haben etliche Preise und Ehrungen erhalten und Ihre Bücher über Entscheidungsfindung und Intuition wurden in 21 Sprachen übersetzt. Ich habe das große Interesse, mit Ihnen über genau das zu sprechen heute, also Entscheidungen, Entscheidungsfindung. Ein sehr relevantes Thema in meinen Gesprächen wiederholt ist das Thema Nudging und was und ob das alles was mit Bildung zu tun hat, also wie Menschen Entscheidungsfindung erlernen, weil ich da Zusammenhänge sehe und wollte aber Sie dazu fragen. Und beginne vielleicht damit einfach mit einer Frage, die Sie wahrscheinlich schon sehr oft beantwortet haben, aber als Essenz schon wichtig. Wo würden Sie sagen, liegt beim Menschen das Zentrum, wo und wie er Entscheidungen trifft? Und gibt es so ein Zentrum überhaupt?
Also Menschen treffen Entscheidungen unter verschiedenen Einflüssen. Manchmal macht man das, was die anderen machen. Wenn Sie ein Zentrum im Körper meinen, dann ist es hauptsächlich der Kopf. Aber bei manchen Leuten entscheiden auch die Finger. Die machen Dinge, die sie selber nicht richtig bemerken. Gestik zum Beispiel. Das entscheidet man in der Regel nicht. Und die Kunst des Entscheidens hat mich schon immer interessiert. Seit ich selbst so wichtige Entscheidungen treffen musste und mich dabei beobachtet habe, wie machst du denn das? Und ich finde es faszinierend, wie man sein Leben versucht, selbst zu steuern.
Würden Sie sagen, dass mehrheitlich Entscheidungen bewusst getroffen werden oder eher unbewusst?
Das kann man nicht zählen. Es wird oft gesagt, man macht täglich 100.000 Entscheidungen. Das ist natürlich Unsinn. Viele Entscheidungen sind Routine, die man nicht bemerkt. Und die bewussten Entscheidungen sind in der Regel eher weniger. Aber die Grundprinzipien, die beiden zugrunde liegen, sind oft sehr gleich.
Und ich, oder nicht nur ich, viele andere gehen davon aus und sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist, was Sie, glaube ich, gerade als Routinen beschreiben. Ist es mehrheitlich so, dass sozusagen die Dinge einfach geschehen, ohne viel Bewusstsein? Und wie kann es zum Beispiel auch gelingen, Gewohnheiten zu brechen und zu sagen, ich hätte aber eigentlich gerne eine bewusste Entscheidung zu dieser Situation, die ich sonst einfach immer nur abspule?
Also Gewohnheiten sind sehr, sehr wichtig, denn sie sparen einem Zeit, ständig zu entscheiden. Also Herbert Simon, die einzige Person, die einen Ökonomie-Nobelpreis und den Turing-Preis hatte und der den Begriff Bounded Rationality geprägt hat, also begrenzte Rationalität. Er hat das in seinem eigenen Leben gelebt. Nämlich, er hat im Wesentlichen, als ich ihn kennenlernte, hat er zu Mittag in der Cafeteria von Carnegie Mellon University ein Cheese Sandwich bestellt. Mhm. Und mir gesagt, das macht er jeden Tag. Weil er möchte sich da nicht entscheiden. Mhm. Er hat auch sozusagen 3 Sets von Anzügen gehabt. Einen an, einer in der Wäsche und den dritten im Schrank. Und im Wesentlichen das Gleiche. Das war ihm nicht wichtig. Mhm. Und die gleichen Schuhe, die mussten halt passen. Viele andere Menschen verbringen sehr viel Zeit mit der Wahl von diesen Dingen. Und für diese Studie von heuristischen Entscheidungen, also wie man so einfache Regeln hat, da wird es deutlich und auch wichtig, dass man sich eigentlich sehr viele Entscheidungen ersparen kann.
Jetzt ist ja Ihre Expertise schon noch Entscheidungen in Verbundenheit mit Risiko und Ungewissheit. Ja. Mhm. Gibt es da bestimmte Parameter, die entscheidend sind, wie dort dann gute Entscheidungen getroffen werden können, sinnvolle Entscheidungen, wenn es um Risiko geht und Unklarheit?
Ja, also ich habe den Begriff Risikokompetenz, wie das Harding-Zentrum für Risikokompetenz, was aus London finanziert wird, weil man in Deutschland dafür kaum einen Blick hat. Mhm. Und Risikokompetenz bedeutet, dass man mit den Risiken entspannt und informiert umgehen kann. Und dazu gehört eine emotionale Komponente, dass man versteht, dass die Ängste, die man selber hat, meistens nicht die eigenen sind, sondern sie werden von außen gesteuert, von anderen. Und auch, dass man Zahlen versteht. Denn nichts ist sicher auf dieser Welt und es gibt kein Nullrisiko, sondern es sind mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit. Und diese Kompetenzen, die werden in den meisten Ländern, auch in Deutschland, nicht gelehrt. Und dann passiert was wie Covid-19. Und Covid-19 waren im Wesentlichen Zahlen, außer den frühen Bildern aus Bergamo. Und die Menschen haben die Zahlen nicht verstanden, einschließlich vielen Ärzten und einschließlich den Politikern, von den Journalisten gar nicht zu sprechen. Mhm. Und dann sind Dinge passiert wie die Illusion der Gewissheit. Also das ist das Minimum von Risikokompetenz, zu verstehen, es gibt nichts Sicheres auf dieser Welt, außer dem Tod und die Steuern. Benjamin Franklin. Und bei den Steuern stimmt es auch schon nicht mehr für die reichsten Leute dieser Welt. Und das heißt, wenn man Sicherheiten verkündet, wo keine sind, verliert man das Vertrauen der Bevölkerung. Und das ist nicht nur während der Covid-19-Pandemie passiert, sondern auch schon vorher. Mhm. Also Rinderwahnsinn, erinnern Sie noch? Mhm. Wir alle gezittert haben. Und dann haben der deutsche Landwirtschaftsminister und die deutsche Gesundheitsministerin haben verkündet, Deutschland ist sicher. Rinderwahnsinn gibt es in Frankreich, in der Schweiz, in England, in Irland. Aber unsere Kühe, wir wissen, wie wir damit umgehen. Mhm. Und dann hat man systematisch getestet und wurde die erste Kuh gefunden, die infiziert war. Und dann war das Vertrauen eines Teils der Bevölkerung hin. Und die beiden Minister mussten gehen. Und sie hat interessanterweise gesagt, die Gesundheitsministerin, ja, man hätte uns gesagt, dass wir Sicherheit vermitteln müssen. Also ein völliges Unverständnis dessen, dass Menschen in jemand Vertrauen haben, wenn die Person die Ungewissheit zugibt und nicht, wenn die Person Geschichten von Sicherheit erzählt. Mhm.
Zu Covid-19 will ich noch kommen. Ich habe noch einen Punkt, den Sie jetzt auch genannt haben, Gefühle, haben Sie gerade auch benannt. Der Hirnforscher Gerhard Roth, der hat mal was gesagt, was ich Ihnen vorlesen wollte. Der sagt, das Bewusstsein ist also aus dieser Sicht eine Art Großrechner ohne Entscheidungsgewalt. Bei der Frage, was getan oder unterlassen wird, darf es nicht mitreden. Erste und letzte Handlungsgründe werden im limbischen System verhandelt, in jener Ebene des Gehirns also, die uns gerade nicht bewusst ist. Aber ja auch Gefühle da sind. Also wie groß würden Sie die Relevanz von Gefühlen einschätzen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen?
Ja, die können sehr stark sein. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Gerhard Roth wirklich glaubt, dass man mit Nachdenken nicht Gefühle unter Kontrolle bekommen kann. Mhm. Es ist oft schwer in verschiedenen Meinungen. Okay, also ich gebe nur mal ein Beispiel. Es gibt eine besondere Art von Angst, die nenne ich Schockangst. Die wird ausgelöst von Situationen, wo plötzlich unerwartet viele Menschen sterben. Mhm. Beispiel der 11. September 2001. Also die meisten von uns, die das erlebt haben, wissen immer noch genau, wo sie waren. Und da sieht man die emotionale Prägung. Und die Frage ist, was haben die Amerikaner gemacht nachher? Mhm. Wir wissen, dass viele nicht mehr geflogen sind, aus Angst vorm Fliegen. Was haben sie getan? Ich habe damals die Statistiken analysiert und es hat gefunden, dass in den 12 Monaten nach dem Anschlag die gefahrenen Meilen auf den amerikanischen Highways, wo man weite Strecken fährt, um bis zu 5% gestiegen sind und dabei etwa 1600 mehr Menschen als normal ums Leben kamen auf den Straßen bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Mhm. Und das sind mehr als in allen 4 Flugzeugen zusammen an Menschen ums Leben gekommen ist. Ich nenne das den Zweitschlag der Terroristen. Der geht mit Hilfe unserer Angst. Mhm. Und in diesem Fall war er sehr effektiv. Zugleich, also ein Schockrisiko bedeutet eben eine Situation, wo plötzlich viele Menschen ums Leben kommen. Es ist sehr schwer, in Menschen Angst auszulösen für Ereignisse, wo wesentlich mehr Menschen, aber verteilt übers Jahr, Autofahren ums Leben kommen und andere Dinge. Mhm. Und das ist so eine emotionale Bindung. Und ich habe das selbst gemerkt, als der 11. September da war und dann sollte ich fliegen und da ist, diese Angst ist natürlich da. Aber dann kann man auch ein bisschen sein Gehirn benutzen, das haben wir auch. Und nicht nur das limbische System, sondern sein Großgehirn. Und sagen, gut, wir wissen, dass Fliegen jetzt nach dem 11. September so sicher ist wie nie zuvor. Wegen der Kontrollen, die da sind. Und wir wissen auch, dass die Fliegen im Vergleich zu Autofahren sehr, sehr sicher ist. Also fliege ich. Und insbesondere, wenn man eine Familie hat und Kinder hat, dann kann man auch eine andere Emotion, nämlich für seine Kinder da zu sein, dagegen setzen, gegen diese Schockangst, die da ausgelöst wird von außen. Mhm.
Sie schreiben in einem Ihrer Bücher über die Bedeutung der Intuition. Und ich habe auch ein paar Podcasts gehört mit Ihnen, von Ihnen, wo Sie es auch ein bisschen als Erfahrungswissen definieren. Weil es gibt, ich erlebe Debatten, wo es so ist, jemand sagt, naja, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oder ich komme zum Beispiel auch aus einem Bereich, also hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, Wildnistrainer. Es gibt Situationen im Wald, in der Natur, da habe ich einfach das Gefühl, das ist nicht gut. Oder irgendwas passiert oder irgendwas ist off, irgendwas ist anders. Und dann gibt es Debatten, die vielleicht sehr kognitiv und argumentativ stark gefüllt sind, wo dann weggedrückt wird, ja, was soll das sein, deine Intuition? Es muss der mehr Recht haben, der bessere Argumente hat. Ich erlebe auch immer wieder Situationen, wo die Person, die aber einfach dazu irgendeine Art von nicht gutes Bauchgefühl hatte, schlussendlich mit ihrer Intuition oder mit ihrer Vermutung recht hatte. Ja. Beschreiben Sie doch mal, was ist für Sie Intuition und welcher Kraft bei der Entscheidungsfindung oder welches Potenzial bei der Entscheidungsfindung, würden Sie sagen, hat sie?
Ja, also Intuition ist sicher ein Begriff, der mit am kontroversesten diskutiert wird. Und es sind meistens Vorurteile. Also Intuition ist gefühltes Wissen, was drei Eigenschaften hat. Erstens, es beruht auf langjähriger Erfahrung mit einem bestimmten Thema. Zweitens, man spürt sofort, was man tun oder lassen sollte. Und drittens, man kann es sich zu dem Zeitpunkt nicht erklären, weil man das Gefühl hat. Also, Intuition ist eine Form unbewusster Intelligenz. Es ist keine Willkür. Es ist kein sechster Sinn oder keine göttliche Eingabe. Und es ist auch nichts, was nur Frauen haben. Jeder hat Intuition über einen bestimmten Bereich. Aber es ist immer auch spezifisch. Und Intuition, ohne Intuition hätten wir so gut wie keine Innovation und man käme mit seinem Leben herzlich wenig zurecht. Also, nochmal ein Beispiel. Sie gehen zum Arzt, zu Ihrem Hausarzt, der Sie gut kennt. Der Hausarzt hat das Gefühl, heute stimmt irgendwas nicht mit Ihnen. Kann es sich aber nicht erklären. Das ist Intuition. Er hat langjährige Erfahrung, insbesondere mit einem Patienten, der kennt. Und das Gefühl ist sofort da und er weiß nicht warum. Was macht der Arzt dann? Diagnose. Also Intuition und bewusstes Denken sind keine Gegensätze. Es ist keine Opposition, wie es immer wieder gesagt wird. Sondern die gehen zusammen. In diesem Fall hätte der Arzt die Diagnose wahrscheinlich nicht gemacht, hätte er nicht diese Intuition gespürt. Die besten Schachspieler, anderes Beispiel der Welt, wie Judith Polgar oder Magnus Carlsen, haben immer betont, dass ihr Erfolg in ihrem intuitiven Spiel besteht. Aber ihr Spiel ist nicht Willkür und kein göttlicher Sinn, sondern auf vielen, vielen in Jahren von Arbeiten, Lesen von Schachbüchern, Erfahrung mit Partien und so weiter passiert. Aber wenn das dann alles passiert ist, bewusst, dann geht das Spiel zum Teil unbewusst.
Ich glaube, was Sie beschreiben, könnte auch jedes Elternteil unterschreiben, was eine gute Beziehung zu den eigenen Kindern hat und merkt, irgendwas ist heute anders.
Ja. Und was dabei wichtig ist, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und hinschaut. Und das tun die meisten Eltern. Aber man kann sich auch vorstellen, Eltern, die eigentlich nie genau hinschauen und nie wirklich sehen, wie ihre Kinder fühlen, wie sie anders sind, wie der Gesichtsausdruck ist, der Augenkontakt vermieden wird. Und je mehr Zeit wir zum Beispiel in sozialen Medien verbringen, desto weniger lernen wir diese Intuition. Es ist allein schon schwer, Augenkontakt zu halten. Und überhaupt die Gestik zu verstehen oder all die anderen Sinne, jemanden zu berühren und sehen, wie die Person reagiert. Und das ist sehr schwer auf diesen Medien da. Und daher haben viele junge Leute auch überhaupt Angst, mit jemandem zu sprechen. Und man tippt's lieber.
Weil die dann nicht das Erfahrungswissen anhäufen können, wann etwas anders ist als sonst. Sie haben zu wenig soziale Interaktion.
Ja.
Sie haben am Anfang gesagt, meistens, es wird Intention mit Vorurteilen verbunden. Ja. Ist es einfach eine gesellschaftliche Norm, die irgendwann mal installiert wurde? Wo kommt's her, dass man eine Kraft, die eigentlich, also ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn man es sozusagen zusammenbringt mit dem Neokortex und dem Denken, würde man sagen, warum sollten wir das verurteilen? Woher kommt's, dass es so belastet
Gute
ist?
Gute Frage. Es war nicht immer so. Also wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, dann wurde Intuition einmal vor gut 1000 Jahren als die höchste Form der Erkenntnis dargestellt. Das hat ein Engel. Engel haben keinen Körper. Deswegen, und auch keine Sinne, deswegen können die Sinne sie nicht täuschen. Also die haben den direkten Zugang. Die sehen, wer sie sind und wie die Welt ist. Dann später, so etwa um die Aufklärung herum, hat man langsam Intuition abgewertet und dann sie in Verbindung mit Frauen gebracht. Das war neu. Und damit die beiden Zweitplatzierten zusammengebracht. Ratio über Intuition und beides als Gegensatz, was vollkommen falsch ist, und Männer über Frauen, das gab's schon länger. Und dann hatten halt nun Frauen Intuition. Und es war verdächtig. Und es war nicht so, wie wir Männer. Wir Männer denken und überlegen ja, sind rational, rechnen. Und das hat sich in der Psychologie noch bis ins 20. Jahrhundert gehalten. Das finden Sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer noch in Lehrbüchern, dass Frauen intuitiv sind, der Mann für sie verantwortlich ist und man Frauen besser nicht wichtige Entscheidungen überlassen sollte. Und diesen Geist, der steckt immer noch in vielen Menschen. Und er steckt leider auch in Frauen und in Männern und insbesondere aus dieser Polarität. Nämlich, viele Männer denken, sie sind rational, sie sind der Herr des Haushalts, die Krone der Schöpfung. Und Frauen, naja, die sind nett und hübsch, aber kann man mit denen überhaupt reden? Und wir wissen ja, dass es war in Deutschland bis in die 70er Jahre der Fall, dass eine Frau, eine verheiratete Frau, keinen Beruf annehmen durfte ohne die Unterschrift des Mannes. Und meine Frau ist Amerikanerin und die hat in Harvard studiert. Und damals, das war in den 70er Jahren, da wurde dann zum ersten Mal die ganzen Bibliotheken geöffnet für Frauen. Vorher sagte man, das kann man nicht machen. Weil da werden die männlichen Studenten gestört. Ja, das ist so. Und es gibt auch keine Toiletten. Und als das entschieden worden ist, dass Frauen in alle Bibliotheken dürfen, gab es massiven Protest von den männlichen Studenten und von der Universitätsverwaltung. All das ist nicht so lange her. Und wenn ich heute mit Vorträge vor Vorständen oder den Top-Managern von großen Konzernen halte, und diese Konzerne, deren internes Psychologie studiere und sie zum Beispiel frage, wie häufig ist eine wichtige professionelle Entscheidung, die Sie getroffen haben oder in einer Gruppe getroffen haben, am Ende eine Bauchentscheidung, also intuitiv. Und am Ende, natürlich geht jeder durch die Daten, aber die Daten sprechen immer nicht klar, was man tun soll. Und wenn man dann am Ende sagt, ich spüre nach meinem Gefühl, sollte man diese Fusion lieber lassen, dann ist es die Bauchentscheidung. Was meinen Sie denn, welcher Prozent von den Top-Entscheidern in großen DAX-notierten Konzernen intuitiv entscheiden? Also welche Prozent von allen Entscheidungen ist am Ende eine Bauchentscheidung?
3/4?
Also nach eigenen Aussagen etwa 50%.
50.
Aber das würden die gleichen Personen in der Öffentlichkeit nie zugeben.
Ja.
Man hat Angst.
Ja.
Denn für eine intuitive Entscheidung muss man selbst Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Und wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Führungskräfte noch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Und es geht um Selbstschutz.
Mhm.
Und das ist so ein Beispiel dafür, was dann passiert ist. was macht man dann, wenn man eine intuitive Entscheidung gemacht hat, uns nicht sagen möchte? Naja, da gibt es zwei Methoden. Das eine ist, man bittet einen Manager, jetzt eine Woche lang nach Gründen zu suchen, und dann erklärt man die Entscheidung als eine faktenbasierte Entscheidung. Am besten mit keiner Alternative.
Man deklariert sie um sozusagen.
Ja. Man versucht Gründung. Man traut sich nicht zu sagen, also man könnte ja sagen, wir haben uns die Daten, alle Daten angeschaut. Und am Ende ist es nicht klar. Und aufgrund unserer oder meiner Erfahrung, denken wir, wir sollen das nicht tun. Könnte man ja sagen. Traut man sich aber ganz selten. Und die teurere Variante, um die eigene Verantwortung wegzugeben und die intuitiven Entscheidungen nicht einzugestehen, ist also nicht nur einen Manager abzustellen, sondern man stellt ein Beratungsunternehmen ein. Das dann allerdings nach Monaten nun die schon getroffene intuitive Entscheidung auf PowerPoint und 100 Seiten begründet.
Ja.
Und hier sehen Sie und oder beginnen zu ahnen, wie viel Zeit, Ressourcen und Intelligenz verschwendet wird in unserem Land, um zu verbergen, dass man intuitive Entscheidungen trifft und auch Verantwortung übernimmt.
Weil man der Meinung ist, dass man das nicht laut äußern darf oder dazu stehen darf, weil es minderwertig ist, oder?
Weil man auch Verantwortung hätte dann. Schauen Sie. Und die, wie oft passiert sowas? Also ich habe einige Mal für eine der größten, weltweit größten Beratungsfirmen Vorträge gehalten und habe die Gelegenheit genommen, über Mittagessen den Principal zu fragen, wären Sie bereit, mir zu sagen, welcher Prozentsatz von Ihrer Kundenkontakten besteht darin, schon getroffene Entscheidungen im Nachhinein zu begründen? Er hat zu mir gesagt, Herr Gigerenzer, wenn Sie meinen Namen nicht sagen, sage ich es Ihnen. Wollen Sie mal raten? Eines der größten weltweiten Beratungsunternehmen.
Dann gehe ich jetzt nochmal mit 50%.
Ja, er sagte, es ist mehr als 50%. Aha. Also hier sieht man wieder, welche Verschwendung von Zeit, Geld und auch der Zeit der jungen Leute, die oft sehr gut sind in den Beratungsunternehmen, aber die selber nicht ahnen, was das Spiel ist, was da läuft.
Und sehen Sie da einen Wandel? Sie haben ja auch darüber geschrieben, ist Intuition auf dem Weg, mehr Anerkennung zu bekommen, zu sagen, es ist valide, wenn du mir sagst, aus meiner Erfahrung heraus, glaube ich, dass das die bessere Entscheidung ist. Tut sich da was?
Also die, ich habe dieses Buch Bauchentscheidungen geschrieben. Das ist in über 20 Sprachen übersetzt. Und das hat schon etwas geändert, weil es auch mit Wissenschaft unterlegt ist. Und im Gegensatz zu den vielen Büchern, die es gibt, die so Intuition in die esoterische Ecke bringen. Und das ist wirklich gefährlich, weil da setzt man Intuition wieder herab. Und es gibt einige andere Wissenschaftler, die wirklich untersuchen, wie Menschen im wirklichen Leben Entscheidungen treffen. Und sie finden das überall. Gute Experten machen intuitive Entscheidungen. Und das ist nichts Minderwertiges, sondern es führt dann oft zu, dass man nach Dingen schaut. Und es geht einher mit den bewussten Entscheidungen. Und es gibt natürlich auch in den Wissenschaften, wie immer, eine Gegenbewegung. Und das ist ein Teil der Verhaltensökonomie. Also vielleicht am prominentesten Daniel Kahneman, der gesagt hat, dass ein Teil seiner Forschung darin besteht, die Grenzen der Intuition zu zeigen. Und die Grenzen des bewussten Denkens werden so gut wie nie gezeigt. Oder des rationalen Denkens. Es ist eben nicht so, dass mehr Daten immer besser ist und komplexere Modelle immer besser sind. Nein. Das gilt nur, wenn man in einer stabilen Welt ist. Und da sind auch die KI-Modelle am besten. Also Schach, Go, alles klar. Industrieanwendungen oder physikalische Probleme wie Proteinfolding. Und aber unter Ungewissheit, zum Beispiel menschliches Verhalten vorherzusagen, ist verdammt schwierig.
Mm. Jetzt haben Sie selber das Wort Verhaltensökonomie ins Spiel gebracht. Mhm. Ist ja ein Wort, was ich erst seit 3-4 Jahren kenne, ehrlich gesagt. Und im Zuge dessen habe ich auch das erste Mal das Wort Verhaltensarchitekten kennengelernt und natürlich dann auch vor einigen Jahren schon Nudging. Und dazu haben Sie sich mal geäußert, das würde ich gerne mit Ihnen auch besprechen. Ich habe nämlich einen Aufsatz gelesen von einem Professor für Kommunikationsmanagement, Reinhold Fuhrberg heißt der. Und der hat einen Aufsatz geschrieben, Nudging for Good. Also Nudging vielleicht nochmal, also das können Sie wahrscheinlich gleich besser beschreiben als ich, wo ich jetzt mache. Und der schreibt jedenfalls, das verhaltensökonomische Prinzip, da haben wir die Verhaltensökonomie, das Nudging gilt heute weltweit vielen Regierungen und NGOs als effektives Regierungshandeln. Es scheint Relevanz zu haben. Und in diesem Aufsatz kommen Sie auch nämlich drin vor, als Fußnote, dass Sie Zweifel haben. Ich sage es jetzt mal so lapidar. Aber was ist für Sie, wenn Sie es beschreiben sollten, was ist Nudging, wie wird es eingesetzt und welche Zweifel haben Sie vielleicht an der Sinnhaftigkeit dessen?
Ja. Also Nudging kommt aus der Kahneman und Tversky-Forschung raus. Wenn man es vereinfacht sagt, ja, die Schlussfolgerung der Forschung ist, erstens, Menschen verstehen Risiken meist nicht. Und das ist zum Teil richtig. Zweitens, Menschen sind hoffnungslos, da das zu lernen. Mhm. Und das ist nicht richtig. Das haben wir gezeigt, dass man so gut wie jeden beibringen kann, Risiken zu verstehen. Und drittens, hier muss der Staat einspringen, weil die Menschen eben Illusionen haben, die verglichen wurden mit visuellen Illusionen, die einfach da sind, da kann man nichts machen. Mhm. Die heißen dann kognitive Illusionen. Und dann gibt es eine ganze Liste von denen, die immer länger wird. Und das Einspringen des Staats oder stellvertretend diese Choice Architects, das sind diese
Verhaltensarchitekten.
Das ist die Nudging-Philosophie. Also es ist Paternalismus. Und es ist das Gegenteil von Bildung.
Mhm.
Denn man versucht, Menschen zu steuern. Man sagt zwar, ja, wir steuern sie dorthin, wo sie selbst hin möchten, wenn sie rational wären. Aber leider sind die Leute nicht rational. Mhm. So müssen wir sie schubsen, so wie man Schafe wohin bringt. Das ist nicht meine Philosophie. Sondern wir müssen Menschen stark machen. Und nicht schubsen. Und zu dem, was Sie sagten, dass die weltweit Politik nudged, das ist zum Teil richtig, weil das Behavioral Insights Team relativ erfolgreich ist, Geschäfte zu machen damit und inzwischen Milliardenunternehmen ist.
Mhm.
Und Politiker auch nicht immer wirklich verstehen, was passiert. Und die, zum Teil wird es auch übertrieben. Also Kassanstein ist einer der Zar, der hat, und er und Richard Thaler, auch ein Ökonomie-Nobelpreisträger, und andere haben behauptet, dass alle Regierungen der Welt, weil so gut wie die wichtigen zumindest, Nudging machen, einschließlich die Deutsche. Und das stimmt ganz klar nicht, weil in Deutschland gibt es eine Gruppe, eine verhaltenswissenschaftliche Gruppe, die heißt Wirksam Regieren. Und die Leiterin ist eine frühere Postdoc von mir. Und zwei meiner Leute sind da drin. Die machen eben nicht Nudging, sondern die machen das Gegenteil. Also die versuchen, Dinge zu vereinfachen, aber die Leute einzubinden. Also unnötige Bürokratien in Ministerien selber anzugehen, aber nicht da jetzt irgendwelche Schubser zu machen, sondern sich mit den Menschen selber zusammensetzen, dass sie ernst genommen werden.
Mhm. Die gibt es seit 2015, glaube ich, diese Wirksam Regieren Einheit sozusagen, ne?
Mhm. Ja. Und zu dem Erfolg von Nudging, also es gibt einen Überblicksartikel vor ein paar Jahren, wo man die Evidenz für Nudging in verschiedensten Bereichen wie Gesundheit oder Finanzen und anderen untersucht hat und das korrigiert hat für den sogenannten Publication Bias. Das heißt, oft werden Studien, wo man nichts findet, also zum Beispiel kein Erfolg von einer Nudging-Methode, gar nicht publiziert. Mhm. Und das kann man relativ genau feststellen, wie oft das passiert. Und dieser Artikel, der in PNAS erschienen ist, hat die Überschrift No Evidence for Nudging After Correction for Publication Bias. Also keine Evidenz, dass Nudging hilft. Mhm. Das wird inzwischen auch von verschiedenen Häuptern von den Nudging Europe und Nudging Asia und sowas erkannt als ein Problem, aber die Geschichte läuft immer noch weiter.
Und das Paternalistische daran, wie ich es jetzt wahrnehme, ist ja auch, dass Menschen ein Zielverhalten festsetzen oder meinen, das wäre das richtige Verhalten, ja, ohne denjenigen, der dann genatscht, gestupst, manipuliert wird, darüber zu informieren, genau, dass das jetzt stattfindet. Also es ist ja ein intransparenter Vorgang. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, wir machen übrigens eine Nudging-Kampagne, weil wir wollen diese Impfrate oder wir wollen dieses Verhalten erreichen. Das wird ja dem Bürger nicht kommuniziert. Deswegen ist es ja auch intransparent.
Der Bürger ist so scharf, wenn man es so sieht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also, es gibt ein bekanntes Problem in Krankenhäusern, nämlich, dass die Ärzte und das andere Personal die Hände nicht oft genug waschen. Und hier gibt es Versuche mit Nudging, das zu ändern. Und hier gibt es eine Arbeit von der Gruppe Wirksam Regieren, die ganz anders vorgeht. Also erstmal, wie hat man das mit Nudging gemacht? Zum Beispiel das, dass man über den Waschbecken so Augen gezeichnet hat oder Bilder von Augen gemacht hat, also sich beobachtet fühlt, oder Videokameras installiert hat. Das hat zunächst einen Anstieg von Händewaschen, aber nach einigen Tagen gibt es eine völlig andere Reaktion. Also wenn Sie Arzt sehen und da ist eine Videokamera oder da sind diese Augen, irgendwann fühlen Sie sich nicht ernst genommen. Und dann ist der ganze Effekt verschwunden und zum Teil ins Gegenteil gekommen. Man ärgert sich darüber, wenn man für so dumm gehalten wird. Die Wirksame Regierungsgruppe hat das gleiche Problem hier in Deutschland in vielen Krankenhäusern untersucht und geht anders vor. Nämlich, man macht da nicht nur Bilder und Videokameras hin, sondern man spricht mit den Ärzten und man spricht mit den Krankenschwestern und Pflegern. Das ist der große Unterschied. Und was sie dann gefunden haben, ganz kurz ist, die Ärzte waren der Meinung, wir sind's nicht, sondern die Krankenpfleger und Pflegerinnen sind's, die sich nicht die Hände waschen. Und wenn man mit denen gesprochen hat, dann waren die der Meinung, wir sind's nicht, sind die Ärzte, die sich die Hände waschen. Und dann hat die Wirksame Regierungsgruppe die Sicherheitsbeauftragte, die vor dem Computer saß und da Daten analysiert hat, gebeten, rauszugehen und sich mal hinzusetzen und mal eine Strichliste machen, wer denn nun wirklich sich die Hände wascht. Und Wunder, Wunder, beide Gruppen haben es nicht entsprechend gewaschen. Dann hat man weder mit allen beiden Gruppen gesprochen, und das ist ja auch ein Anliegen der Ärzte, dass du nicht zu viele Patienten Probleme bekommen und Maßnahmen entwickelt gemeinsam, wie man das verbessern kann. Und Sie können schon sehen, dass hier der Effekt nicht da ist und dann verschwindet, sondern der bleibt lange. Es ist zur eigenen Sache geworden und man ist nicht das Schaf, das nun gepusht wird.
Also eine eigene Entscheidung. Eine eigene bewusste Entscheidung.
Ja.
Sie hatten ganz am Anfang schon mal Covid-19 erwähnt. Das ist auch ein Thema, was hier mehrfach besprochen wurde, mit Gesundheitsamtleitern, mit Radiologen, mit Pulmologen, mit, also wir hatten, glaube ich, Dutzende Fachleute hier zu diesem Thema. Und ich, als ich so ein bisschen ihre Vita gelesen habe und ihre Expertise, dachte ich, sie haben Schlüsselkompetenzen für das Geschehen, was da war. Und ich habe auch nachverfolgt, was sie so erwähnt haben. Und sie haben jetzt mehrfach von Schockwirkung oder Schockangst gesprochen. Ja. Und im März 2020 wurde öffentlich, dass die Bundesregierung, also das Innenministerium, an einem Papier gearbeitet hat. Das nannte sich dann Panikpapier. Hieß aber eigentlich, wie wir mit Covid-19 umgehen. Und da drin ist eine Zeile, die wollte ich immer vorlesen. Und da steht nämlich, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Zitat Ende. Und als da Schockwirkung stand, dachte ich natürlich an Ihre Ausführung zu Schockangst. Das heißt also, hier überlegen sich Mitarbeiter des Innenministeriums, das waren noch nicht mal Ärzte oder so, und es scheint so, als würden sie sagen, wir müssen eine Schockwirkung erzielen in der Bevölkerung. Was ja wiederum, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dazu führt, dass Leute keine guten Entscheidungen mehr treffen können, weil in Schockangst versetzt kann man keine guten Entscheidungen treffen, oder? Was sagt der Psychologe und verhaltens sozusagen Entscheidungsforscher zu so einer Strategie?
Das hätte man besser machen können. Also
die Schockwirkung zu erzielen, besser machen können?
Nein,
aber kannten Sie dieses Papier?
Nein, ich kannte das nicht.
Okay.
Und es ist ein allgemeines Problem bei solchen Katastrophen mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Und das ist nicht immer einfach. Aber dafür gibt's Prinzipien. Und ich habe mit meinen englischen Kollegen, die in solchen Situationen im Radio sind, im Fernsehen sind, gesprochen. Und der erste Punkt ist, die Öffentlichkeit ernst zu nehmen. Und das scheint hier nicht unbedingt da zu sein. Hier möchte man etwas aufblähen, um die Menschen zu bewegen. Das sollte man nicht machen und Nudging auch nicht. Die Menschen sind nicht so dumm. Die spüren das, dass sie manipuliert werden. Sondern zum Beispiel Anfang der Pandemie kann man so kommunizieren. Man nennt es die 4W-Regel. W. Was? Was wissen wir? Anfang ziemlich wenig. Was wissen wir nicht? Also zum Beispiel wusste man nicht, wie der Weg ist, der Übertragung. Ist es nun physisch oder sind es Aerosole und so weiter? Was, das dritte ist, was machen wir, um mehr zu wissen? Und hier kann man erklären, was die Forschung macht. Und die Leute haben auch eine Idee, da passiert jetzt was. Und viertens, das W ist, was können Sie in der Zwischenzeit machen? Also zum Beispiel, wenn man nicht weiß, ist der Übertragungsweg über die Hand etwa oder über die Luft, dann Masken und Hände waschen, solange man das nicht weiß. Und dadurch wird die Ungewissheit kommuniziert, direkt, indem man sagt, was man nicht weiß, was man tut. Und auch wird kommuniziert, dass das, was die Menschen in der Zwischenzeit machen kann, das ist vielleicht in 3 Monaten, wenn wir mehr wissen, nicht mehr nötig oder man muss was anderes tun. Und es wird eine Einheit erschaffen, dass hier nicht jemand steht, der sagt, das ist so oder wie später, Impfung ist sicher und Sicherheiten kommuniziert, wo keine sind. Nichts ist sicher in der Welt, hatten wir gerade, auch keine Impfung, sondern man muss sich informieren, ja, wie häufig sind schwere Nebenwirkungen wie Thrombosen. Und vor allen Dingen auch den Menschen deutlich machen, dass sie selber eine Wahl haben. Und man nicht unbedingt, man kann abschätzen, was wahrscheinlich das Bessere ist. In manchen Situationen ist es klar, in anderen ist es nicht so ganz klar. Also das, es wird oft, also das klingt so, was Sie mir vorgelesen haben, wie die Strategie, man muss ein Problem aufbauschen, damit die Leute sich bewegen. Das halte ich für falsch. Man soll ehrlich sein. Mhm. Und damit erreicht man mehr.
Sie hatten nämlich Ende Februar 2020 noch bei ZDF Volle Kanne gesagt, es ist leicht, Angst vor Schockrisiken auszulösen. Und nur ein paar Wochen später überlegt man sich im Innenministerium, wie man eine Schockwirkung in der Bevölkerung auslöst. Das fand ich schon interessant. Also Sie haben am 25. März noch gesagt, also informiert und entspannt statt ängstlich und panisch handeln. Und alles, was Sie sagen, kenne ich aus anderen Zusammenhängen auch und kennen Sie auch von Notfallmedizinern. Das ist das Allerletzte, was man möchte, ist Panik. Auch wenn man zum Beispiel weiß, dass die Lage brisant ist. Weil Panik hilft ja nicht. Aber ich würde Ihnen vielleicht widersprechen, wenn ich sage, zur Corona-Zeit waren, glaube ich jedenfalls, viele Menschen so verängstigt, dass sie sogar jemanden suchten, der ihnen mit vorgetäuschter Gewissheit sagt, was jetzt richtig und falsch ist. Also ich würde ja auch gerne das aufgeklärte Menschenbild haben und sagen, ja, das macht Leute misstrauisch. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass Menschen wollten jemanden, sag mir, was richtig ist, sag mir, was sicher ist, weil ich bin in Schockwirkung.
Ja.
Und da beißt sich das wie in den Schwanz, weil wenn die Menschen dann so viel Angst haben, weil sie in Angst versetzt wurden, suchen sie gar nicht mehr nach einer aufgeklärten Entscheidung. Wollen sie dann nicht einfach nur, dass für sie entschieden wird?
Ja, also die mit den Schockwirkungen, ich meine, mit Schockrisiken, ich meine, damit muss man vernünftig umgehen, nicht sich durch sie emotional steuern lassen und dann am Ende auf der Straße ums Leben zu kommen. Das ist ja das Verkehrte. Ich denke, grundsätzlich sollte man in solchen Situationen versuchen, sich so gut wie möglich zu informieren. Und das hat eine breite Masse nicht gemacht. Also wir haben im Haring-Zentrum für Risikokompetenz eine Untersuchung gemacht im Dezember 2020, als es schon gerade die ersten Impfungen gab, was Menschen wissen über Wirksamkeit, über Nebenwirkungen, so gut wie nichts. Aber kein Wunder, es war gerade erst da. Und dann haben wir es ein halbes Jahr später wiederholt und sie wussten nicht mehr. Also es ist unter Risikokompetenz, verstehe ich, dass man sich nicht durch andere natschen lässt, dass man sich nicht emotional aufblähen lässt und dann oder in eine Gruppe überzeugen wird, dass man jetzt Antivaxxer ist oder dass man sich nur noch ständig die Hände wascht, sondern dass man versucht, mit Ungewissheit zu leben, aber sich zu informieren. Und die Information kriegt man nicht unbedingt dort, wo sich die meisten Leute suchen. Also es gibt ein Beispiel ist, vielleicht haben Sie es gesehen, die Talkshow mit Markus Lanz. Das war im November 2021. Damals gab es schon diverse Impfstoffe. Das Thema war, wie ständig damals, Impfung. Und Markus Lanz hatte die üblichen Gäste, eine Virologin, einen Journalisten, einen Ministerpräsidenten und dann noch einen weiteren Gast. Und er hatte ein Schaubild mitgebracht und sagte, wenn ich das sehe, geht's mir kalt den Rücken runter. Und er hat offensichtlich gesehen, dass es ging über Impfung für Menschen über 60 und dass diese Impfung nicht wirkt. Jetzt gebe ich Ihnen mal, das Problem war, das Schaubild, die Zahlen dort zeigten ganz klar, dass Impfung wirksam ist, aber er hat es nicht verstanden. Und das ist jetzt nicht ihm anzulassen. Die meisten Journalisten haben keines Training im Verstehen von Zahlen oder Prozenten. Und auch leider die meisten Ärzte, und das ist dokumentiert von uns und anderen, haben kaum Training, Gesundheitsstatistiken zu verstehen. So hat es die Virologin auch nicht verstanden. Und Markus Lanz richtig fragte seine Gäste, erklären Sie mir das. Und der Journalist hat auch geschlossen, dass Impfung heute nicht wirkt. Der Ministerpräsident war vorsichtshalber still, denn Wahlen standen an. Jetzt zeige ich mal, ich versuche es mal ohne Schaubild zu machen. Und diese Verwirrung. Also da waren Balken oben. und er zeigte grün 91%, sind geimpft von den über 60-Jährigen in Deutschland. Rot 9% sind nicht geimpft. Und der nächste Balken drunter war, dass unter den Neuinfizierten 60% grün geimpft waren. Mhm. 60%. Das heißt doch, dass Impfung nicht wirkt. Oder vielleicht sogar mehr Infektionen hat. Mhm. Und diese einfachen Dinge konnte keiner entschlüsseln. Und wir haben Methoden entwickelt, mit denen man solche Dinge entschlüsseln kann. Ich versuch's mal mit Ihnen. Wahrscheinlich sind Ihre Zuhörer sicher auch verwirrt im Moment. So waren sie alle da. Okay. Stellen Sie mal 100 Personen vor, über 60. Davon sind 91 geimpft, 9 nicht. Und jetzt nehmen wir mal an, dass 10 von den 100 sich neu infizieren. Das heißt, 6 von den Geimpften, 6 von den 91 und 4 von den 9 nicht Geimpften. Also die Chance, sich zu infizieren, wenn man geimpft ist, ist 6 in 91, also ungefähr 6,6%. Aber wenn man nicht geimpft ist, ist es 4 von 9, das heißt 44%. Man muss ja immer die Grundraten in Beziehung setzen. Und das ist ein einfaches Prinzip, das kann man lernen. Wir haben es gezeigt, dass man schon Viertklässern das beibringen kann. Jetzt nicht mit Impfproblemen, aber mit Harry Potter-Problemen. Mhm. Also es gibt die Methoden. Und die könnte man lernen. Aber die werden in den meisten medizinischen Universitäten immer noch nicht gelehrt. Das Verständnis von Zahlen, von Evidenz hier, wird nicht als besonders wichtig erkannt. Zumindest wird das nicht wirksam gelehrt. Und es sind aus dieser Einsendung Millionen von Deutschen herausgegangen mit der Überzeugung, Impfung wirkt nicht. Mhm. Und das sind jetzt nicht notwendigerweise die Anti-Vaxxer, sondern wir haben es selbst, wir, also Ärzte, Journalisten, TV-Showmasters, dazu beigetragen, dass diese Vorurteile entstehen, weil wir kollektiv zahlenblind sind. Mhm.
Dazu fällt mir ein, dass es auch die andere Seite gibt, dass es ja gerade bei der Impfung wurde ja oft relative Risikoreduktion mit absoluter Risikoreduktion vermengt. Ja. Was dazu geführt hat, dass wenn man jetzt eine geimpfte Gruppe und eine nicht geimpfte Gruppe hätte und in einer Gruppe sterben zwei und in einer Gruppe stirbt einer, man von 100% sprechen könnte, bei einer mehr. Ja. Aber wenn man insgesamt gucken würde und sagen würde, also von 30.000 oder von 20.000 sind in einer Gruppe 2 und 1 gestorben, würde man niemals ankommen und sagen, wir haben hier 100% Wirksamkeit, weil bei den Ungeimpften sind doppelt so viele gestorben, 2 und 1. Ja. Aber so wurde ja zum Beispiel auch über die Wirksamkeit der Impfung gesprochen, 95-98%, ohne dass man diese Fälle im Zusammenhang mit der totalen Masse an Menschen gesetzt hat. Das ist ja auch eine Vortäuschung von der Wirksamkeit, die man so nicht postulieren kann.
Und hier muss man halt wieder verstehen, also das sind relative Risiken, absolute Risiken. Und die, das ist auch ein beliebter Trick in den meisten Medien, nämlich Menschen Angst zu machen mit relativen Risiken oder unnötige Hoffnungen zu machen. Ich schreibe mit 3 Kollegen zusammen die Unstatistik des Monats. Mhm. Das können Sie nachlesen unter unstatistik-einwort.de. Und wo wir solche Medienmeldungen nehmen und zeigen, wie werden die Menschen in die Irre geführt, oft gar nicht bewusst, weil viele derjenigen, die die Meldungen in den Weg setzen, verstehen selbst nicht. Und wie kann man das verstehen? Und relative absolute Risiken ist ein wunderbares Beispiel. Also nehmen wir mal die Meldung vor einigen Jahren der Weltgesundheitsorganisation, dass für jede 50 Gramm verarbeitetes Fleisch wie Wurst, das sie essen täglich, erhöht sich ihr Risiko an Darmkrebs zu erkranken um 18%.
Hm. Klingt alarmierend.
Klingt alarmierend. Und einige meiner Freunde haben aufgehört, Wurst zu essen.
Ja.
Ich nicht. weil sie dachten, das bedeutet, dass von 100 Personen 18 mehr Darmkrebs bekommen. Aber das bedeutet es nicht. Es ist ein relatives Risiko. Das absolute Risiko war folgendes. Also wenn jemand keinerlei verarbeitetes Fleisch isst, dann ist das lebenslange Risiko in dieser Studie, Darmkrebs zu bekommen, 5%. Bei denjenigen, die täglich 50 Gramm essen, steigt es von 5% auf 5,9%. Mhm. Wenn man jetzt aber die Meldung in die Welt setzt, und das war eine Meldung von der Weltgesundheitsorganisation, dass das tägliche Verzehr von 50 Gramm Wurst das Risiko um 0,9% erhöht. Aber wenn man diese 0,9 in ein relatives Risiko übersetzt, also von 5 auf 6 wären es 20% mehr, von 5 auf 5,9 ist 18% mehr, dann werden die Leute nervös. Und das ist ein Grundkonzept von Risikokompetenz, dass man versteht, wie man selber in die Irre geführt hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Personen in der Weltgesundheitsorganisation, die das gemacht haben, das bewusst gemacht haben und dachten, so wie was sie mir vorgelesen hat, wir machen einen Schock, mit den Leuten aufhören, Wurst zu essen. Mhm. Aber die Reaktion ist das Gegenteil. Man verliert das Vertrauen in die Information.
Da frage ich mich, wie sich die Corona-Zeit sozusagen überlebt haben, in Anführungsstrichen mit diesem Blick, weil es waren ja tagtäglich absurde Zahlen, wenn ich sage, 20.000 positive neue Tests ohne Relation, wie viel getestet wurde, hier und da neue Toten, aufgehäufte Todeszahlen kumuliert. Das sind ja alles Zahlen, die sozusagen Schockwirkung erzielen können, aber nicht wirklich Aussagekraft haben. Haben Sie das gut ertragen, mitgenommen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich habe zum Beispiel mit der Unstatistik, mit meinen Kollegen zusammen, unser Bestes getan, wirklich aufzuklären. Mhm. Und diese Meldung zu nehmen, sagen, was bedeutet das wirklich? Mhm. Wie groß ist die Gefahr? Und später auch bei der Impfung, da waren ja auch die Dinge so, dass, also die Illusion der Gewissheit. Mhm. Es gab wirklich wieder Politiker, die sagten, Impfung ist sicher.
Mhm. Nebenwirkungsfrei.
Das ist eine Lüge. Ja. Nichts ist sicher in der Welt. Mhm. Und als dann die ersten geimpften Personen sich wieder infizierten und in das Hospital mussten, dann war das Vertrauen gebrochen. Mhm. Statt dass man sagt, impfen ist nicht sicher, aber nichts ist sicher, vergleicht man das mal, die Nebenwirkungen von AstraZeneca, das war eine der großen Dinge. Mhm. Und man wusste nicht genau, wie häufig nun diese gefährlichen Thrombosen auftreten, aber es war irgendwo in der Größenordnung von einer in 100.000. Also von 100.000 Geimpften trifft es ein. Und das kann man ja dann sagen, ehrlich, wir wissen es nicht genau, aber das ist unsere beste Schätzung. Jetzt vergleichen Sie das mal mit den Risiken, die Sie sowieso eingehen, zum Beispiel Aspirin. Im Beipackzettel steht Risiko von Hirnblutung, bis zu 1 in 10.000. Also wesentlich höher als das. Und dieser Vergleich von Risiken, den kann man machen, statt sich einfach treiben zu lassen und zu ängstigen. Oder als dann die unglückliche Entscheidung kam, dass man AstraZeneca für ein paar Wochen ausgesetzt hat, um angeblich das Vertrauen zu erhöhen, weil man das untersucht. Ja. Was hat man da erreicht? Das Gegenteil. Die Leute wollten sich nicht mehr, also viele in Deutschland, jeder vierte wollte sich nicht, lieber gar nicht impfen lassen als mit AstraZeneca. Also hier sind Entscheidungen gefallen, die man hätte vermeiden können, wenn man ein bisschen mehr psychologisch denkt und sich in die Schuhe der Bevölkerung versetzt.
Das ist ganz interessant. Ganz kurz bevor Sie hier waren, haben wir mit einem Anwalt gesprochen, der bis zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe gehen musste, weil eine Frau einen Impfschaden hat, nämlich hat sie das Gehör auf der rechten Seite komplett verloren, wenige Tage nach AstraZeneca-Impfung, und hat errungen, vor dem höchsten Gericht, weil alle anderen davor gesagt haben, machen wir nicht, dass AstraZeneca vollständige Einblick in all ihre Daten geben müssen. Ja. Was wussten sie frühzeitig über Alarmsignale, Thrombosen aller Art, weil nämlich die Frau nicht informiert darüber war, dass Thrombosen ein relevantes, schwerwiegendes Nebenwirkungsprofil ist, es sein kann. Und sie musste dann durch alle Instanzen klagen, bis sie nur gesagt bekommen hat, sie haben recht, sie dürfen von diesem Pharmahersteller alle Daten bekommen und herausfinden, ob sie hätten darüber informieren müssen, dass es diese Möglichkeit gibt. Deswegen fand ich das sehr interessant. Ja. Ich würde gerne mal noch eine Sache sagen wegen Informieren und Thema Impfung. Ich habe mal beim Harding-Zentrum geguckt, was da so steht zur Impfung. Da sind ja auch so Charts und Boxen. Und da steht zum Beispiel, die mRNA selbst wird nach kurzer Zeit von den Zellen abgebaut. Und jetzt gibt's aus Yale eine Professor Akiko Iwasak, die hat im Februar 2025 publiziert, normalerweise sind die Spike-Proteine, die ja fabriziert werden durch die Messenger-RNA, nach der Impfung nur für wenige Tage im Blut vorhanden, bevor sie dort von Enzymen abgebaut werden. Bei einigen PVS, das ist Post-Wachs-Syndrom, also Impfschäden, waren sie nach ihrer letzten Impfung teilweise bis über 700 Tage nachweisbar. Die New York Times hat dann auch darüber berichtet. Da würde ich jetzt sagen, es ist eben nicht klar, oder es scheint andere Erkenntnisse zu geben, als auf ihrer Website, oder nicht ihrer, aber das Harding-Zentrum stehen, dass es wirklich so einfach so schnell weg ist, weil es konnte ja erstens niemand wirklich wissen und zweitens finden jetzt Forscher, Yale University, heraus, dass viel länger noch eine Aktivität vorherrscht.
Also alles, was uns auf der Webseite steht, ist mit der Literatur indiziert, also wo wir das herhaben. Und es steht auch dran, von wann das ist. Und das heißt, dass neue Erkenntnisse können das verändern. Und damit muss man immer in der Wissenschaft leben. Das heißt, sich weiter zu orientieren. Und sobald so verlässliche Erkenntnisse kommen, dann machen wir auch ein Update daraus.
Ich wollte nur darauf hinweisen, weil ich mich hier sehr viel damit beschäftigt habe. Und zum Thema Impfen, vielleicht um das auch abschließend zu sagen, ich glaube, was Sie ja auch sagen, Ungewissheit zugeben, wir haben hier vor einiger Zeit die Protokolle des Robert-Koch-Instituts, des Corona-Krisenstabs veröffentlicht. Die wurden geleakt, weil die Regierung sie nicht rausgeben wollte. Und dann waren die 4000 Seiten plötzlich in der Öffentlichkeit. Und da liest man frühzeitig, was ja auch in Ordnung ist, dass die Leute im RKI sagen, die relevanten Daten, also ich zitiere jetzt fast wörtlich, zu Wirksamkeit und Sicherheit, die werden erst nach der Marktzulassung erhoben, weil es gewisse relevante Daten logischerweise aufgrund des schnellen Prozesses so nicht gibt. Das heißt aber, ich glaube, also was Sie, glaube ich, auch andeuten, was ich jetzt auch sagen will, ist, es wurde eine Wirksamkeit noch eine Sicherheit vorgetäuscht, versprochen, die kein, sage ich mal, solider Forscher oder jemand, der vom Fach ist, so hätte sagen können. Er hätte immer sagen können, also wir wissen das, was wir wissen und wir wissen auch eine Menge nicht. Ja. Aber dann wäre natürlich die Impfakzeptanz extrem, die wäre wahrscheinlich niedriger gewesen.
Ich bin mir nicht sicher. Nein. Also nach unseren Untersuchungen, wir finden, dass ein Großteil der Menschen mehr Vertrauen hat, wenn eine Regierungsstelle oder ein Arzt die Ungewissheit kommuniziert. Ich kann ja sagen, es gibt jetzt eine einzige Studie und die ist auch noch von der Firma selbst gemacht, die das herstellt. Aber das ist alles, was wir haben. Und nach dem liegt es ungefähr in diesem Bereich. Aber seien Sie bereit, dass dann die 80% Wirksamkeit sich verändert in irgendeiner Richtung. Also ich denke grundsätzlich, man soll Menschen ernst nehmen und ihnen klar kommunizieren die Ungewissheit. Und weder sie in Schock versetzen oder sie einfach zu natschen. Und damit bekommen wir auch eine Bevölkerung, die mehr selbst mitdenkt, die mehr auch bereit ist, selbst Verantwortung zu übernehmen in einer Situation, wo man nicht weiß, soll man jetzt Masken tragen oder nicht, soll man sich impfen lassen oder nicht, oder welchen Impfstoff, und auch wirklich die Risiken lernt abzuwägen, statt nur nach Autoritäten zu suchen und vor allen Dingen, statt sich von dem eigenen Kreis von Freunden beeinflussen zu lassen. Denn viele Anti-Vaxxers waren nicht wirklich Anti-Vaxxers, aber sagen zu mir, wenn ich mich impfen lasse, verliere ich meine Freunde. Und hier muss man auch Mut haben, die Freunde zu verlieren. Insbesondere, wenn es auch um die Impfung der eigenen Kinder geht. Und sich bessere Freunde suchen.
Es gab aber umgedreht Leute, die wollten sich nicht impfen lassen, haben ihren Job und ihren Freundeskreis verloren. Ist auch keine gute Ausgangslage für eine Entscheidung, oder?
Ja.
Also warum das Thema überhaupt so polarisiert muss, warum kann nicht der eine das entscheiden und der andere das, ohne soziale Zugehörigkeit zu verlieren?
Richtig. Aber wir leben in einer Welt, wo polarisiert wird.
Mhm.
Und wir leben auch in einer Welt, wo die Polarisierung, die schon immer da ist, verstärkt wird. Mhm. Zum Beispiel durch die Algorithmen von sozialen Medien. Und das wieder der Hintergrund ist, die Werbung basiert ist. Weil wir selbst nichts bezahlen.
Mhm.
So, dann muss ein Zuckerberg halt 97% seiner riesigen Einnahmen von der Werbung bekommen. Und die Werbung, und er kriegt so mehr, je länger die Nutzer auf der Plattform bleiben, weil dann sehen sie mehr Werbung, klicken auch mehr. Und dann muss der Algorithmus so sein, dass er so eingestellt wird, dass er die unwissenschaftlichen Dinge nach oben bringt und die Hassbotschaften, also die unwissenschaftlichen nach oben und die Hassbotschaften dazu. Und darunter leidet unsere ganze Gesellschaft.
Mhm.
Und das sollten wir auch nicht weiter tolerieren, dass unser soziales Leben kaputt gemacht wird durch die Profitgier von großen Tech-Milliardären.
Mhm. Sie hatten jetzt gerade im vorletzten Satz nochmal gesagt, lieber sozusagen aufklären, Verantwortung haben als Gesellschaft, anstatt sich nudgen und in Schockwirkung zu versetzen. Das sind alles Worte, die würde jeder unterschreiben. Das ist ja irgendwie die Basis einer aufgeklärten Gesellschaft, sozusagen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Weil es mir so wichtig ist und weil ich es auch nochmal ansprechen will, dazu bräuchte man aber auch zum Beispiel, was ja auch eins ihrer Themen ist, eine Bildungslandschaft, überhaupt ein Verständnis von Bildung, was das von Anfang an wertschätzt und hochhält.
Richtig.
Sehen Sie das gerade in unserem Land? Und wie sieht eine Bildung aus, die das begünstigt, was Sie gerade meinen, was wichtig ist?
Also ich sehe es nur ganz schwach. Ich hatte gehofft, dass, als ich sah während der Corona-Zeit, dass es alles Zahlen sind. Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut, Zahlen, Zahlen, Zahlen.
Mhm.
Herr Lauterbach, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und in den Zeitungen, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Dass dann nachher das Bewusstsein entsteht, eigentlich wollen wir doch mal Zahlen verstehen, statt uns damit verängstigen zu lassen oder dagegen zu sein.
Mhm.
Und aber der Umschwung ist nicht passiert. Jetzt fragen Sie mich, wie hätte ich mir das gewünscht und wie soll das sein? Ja, schon im Kindergarten anzufangen, spielerisch Evidenz zu lernen. Also das kann man mit Kindern, geht noch nicht viel mit Zahlen, aber man kann zum Beispiel Kinder fragen, wenn jemand im Kopfstand steht, also das können die Fünfjährigen schon, kann der noch Wasser trinken?
Mhm.
Und ihnen nicht die Antwort sagen, sondern sie selber rausfinden lassen. Also das ist der empirische Geist. Ja? Mhm. Ich kann das rausfinden. Da müssen wir zwei dann halten, wenn niemand das kann. Und wie geht es mit Strohhalm vielleicht oder so? Und später in der Schule Risikokompetenz zu lernen. Und zwar die emotionale Komponente, aber auch das Aktive in der wirklichen Welt und auch Zahlenverständnis.
Mhm.
Denn wenn man, es gibt immer noch viele Leute, die haben irgendwie Angst vor Zahlen. Und das erinnert mich an vor 150 Jahren, wo Menschen irgendwie nicht wollten, lesen zu lernen. Und man macht sich selbst unmündig dazu. Und das ist ja nicht schwer. Das ist keine höhere Mathematik. Also den Unterschied zwischen relativen Risiken und absoluten zu verstehen.
Mhm.
Das kann man mit ein paar Beispielen machen. Und dann auch weitergehend an den Universitäten. Das zu lernen. Es ist heute so, dass zum Beispiel die Mehrzahl der Ärzte, die wir untersucht haben, ich habe selber ungefähr 1000 Ärzte in der Fortbildung unterrichtet, im Verständnis von Risiken und Gesundheitsstatistiken, die meisten haben das nie gelernt oder schon wieder vergessen. Es darf nicht sein, dass ein Arzt nicht in der Lage ist, einen Artikel im eigenen Feld wirklich zu verstehen und kritisch zu bewerten. Oder ich habe in den USA an Law School gelehrt und amerikanische Bundesrichter trainiert im Verstehen von Risiken. Die lernen es auch nicht an der Universität. Die kann man so richtig reinlegen. Mhm. Und das passiert in Prozessen. Und also hier könnte man wirklich eine risikokompetente Gesellschaft schaffen. Und Journalisten sollten da, sie haben ja den Draht zu den Menschen. Das könnte man auch machen. Mhm. Also ich mache es über die Unstatistik, ich schreibe Bücher, wie das einmal als Skepsis oder Risiko. Und es ändert sich ein bisschen was. Aber so die große Umschwung, eine Gesellschaft, die jetzt mal Evidenz verstehen würde und sie nicht von anderen leiten lassen würde, das habe ich noch nicht gesehen.
Von anderen leiten lassen, Sie haben auch gerade von Autorität gesprochen und Herrn Wieler genannt. Ja. Herr Wieler meinte ja irgendwann mal, diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden auf einer Pressekonferenz und hatte die Hände so und guckte grimmig. Und da dachte ich, dieser Satz kann eigentlich in einer Gesellschaft, die sich freiheitlich, demokratisch oder wissenschaftlich nennt, so nicht stehen bleiben. Weil es ist ja eigentlich, dachte ich, Grundannahme von Wissenschaft ist zu zweifeln. Also ich darf alles in Frage stellen. Das heißt also, für mich, aber auch an Sie gefragt, ich erlebe auch in der Bildung, und ich bin seit 20 Jahren mit der Bildung beschäftigt, schon noch immer diesen Glaub, was die Autorität sagt, Glaub, was der Lehrer sagt, anstelle von ganz klar, der Lehrer kann sich genauso irren wie alle anderen. Aber das wäre doch eigentlich ein Grundbaustein von Bildung, dass Leute auch an Autoritäten zweifeln dürfen, oder nicht?
Ja, natürlich. Also zu Herrn Wieler, ich kenne das nicht, aber ich habe ihn so erlebt während dieser Zeit, dass er sich bemüht hat zu lernen. Mhm. Also er hat zum Beispiel, also das RKI hat ja keinen Auftrag gehabt, um zu kommunizieren mit der Öffentlichkeit. Mhm. Das hätte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehabt, aber die hat sich die ganze Zeit weggeduckt. Wahrscheinlich aufgrund innerer Probleme. Mhm. Und Herr Wieler hat zwei meiner Wissenschaftler im Harding-Zentrum eingestellt, um dort eine Risikokompetenzgruppe und Kommunikationsgruppe aufzubauen.
Frau Jenny, Miriam Jenny, glaube ich.
Ja, das war damals die Leiterin des Harding-Centers. Also in dem Sinn hat er sich wirklich bemüht, hätte er nicht machen müssen. Er hat mich auch einige Mal angerufen und um Rat gefragt. Das fand ich auch bemerkenswert. Mhm. Weil Politiker machen das ja grundsätzlich nicht.
Was haben Sie ihm geraten?
Also genau über die Kommunikation. Es ging über die Kommunikation. Sie haben ihn ja wahrscheinlich gesehen während der Zeit. Man sah es ihm an, es ist ihm unwohl.
Ja, ja.
Da zu kommunizieren. Und es war ja auch nie seine Aufgabe. Ich denke, dass man nach der Pandemie, nach den Erfahrungen, und ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, Folgendes hätte machen sollen. Eine kleine Institution zu machen, klein, ein Dutzend Leute, keine große Behörde. Und zwar eine Institution, die zwar staatlich ist, aber unabhängig ist. Mhm. Also das RKI ist ja eine nachgeordnete Behörde. Und selbst wenn Sie der Chef sind, dürfen Sie das nicht sagen, was Sie wollen.
Ja.
Also müssen erst nach oben gucken.
Das hat Herr Wieler auch zugegeben.
Ja. Und das ist keine gesunde Situation. Mhm. Und wir bräuchten, das ist mein Vorschlag, nachdem Sie mir fragen, was man tun kann, eine kleine Einheit, die auch vor der Kommunikation, vor einer der nächsten Pandemie mit der Öffentlichkeit regelmäßig kommuniziert über die Dinge, die so ist. Wie bereitet man sich vor? Und wo sowohl exzellente Wissenschaftler dabei sind, aber auch Personen, die sowohl Wissenschaftler sind und kommunizieren können. Also ein Beispiel in Großbritannien ist David Spiegelhalter. David Spiegelhalter ist ein weltrenovierter Statistiker, aber David kann mit den Leuten reden und die hören zu. Und er kann das rüberbringen, das Ganze. Und schafft damit Vertrauen. Und dazu hat man sich in Deutschland nicht durchringen können, wenn man überhaupt so an sowas denken würde. Man möchte die die Struktur der Autoritäten und der Dinge abhängig gemacht. Mhm. Und ich würde wetten, dass wenn man eine solche Gruppe hätte, die regelmäßig mit den Menschen spricht, über die alltäglichen Dinge, wie man wieder mal reingelegt wird von AI-Hype oder anderen Dingen. Mhm. Und dann hätten wir eine bessere Chance, beim nächsten Mal gut rauszukommen. Man muss sich ja klar machen, dass Politiker in Deutschland zu der Gruppe gehören, in die die Menschen am wenigsten Vertrauen haben. Das ist traurig in einer Demokratie. Aber genau dann sollten das nicht die Personen sein, die kommunizieren und auch nicht alle Entscheidungen treffen. Portugal war das Land, das nach meinem Wissen in Europa zumindest die meisten geimpften Personen hatten. 95% haben sich geimpft, zumindest eine Impfung. Und das lief nicht über die Politik, sondern über einen Vizeadmiral.
Das hatten wir aber auch bei uns, die Admirale und Militärs.
Und das ist die Geschichte von Portugal. Also eine Seefahrergeschichte. Und er hat selbst gesagt, ich hätte den Erfolg nicht gehabt, wenn ich Politiker gewesen wäre. Nur weil ich unabhängig von der Politik war. Und er hat sozusagen die Portugiesen hinter sich versammelt im Kampf gegen den Virus. Er sagt, wenn ihr auf meiner Seite seid, dann lasst euch impfen. Und glaubt aber nicht, dass damit schon alles vorbei ist. Sondern das wird eine große Schlacht werden. Und die Portugiesen haben das gemacht.
Jetzt sind wir ein bisschen von der Bildung weggekommen, aber das ist in Ordnung. Ich hatte ja gesagt, dass ich denke, Autoritätsgläubigkeit ist ein Problem. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es wichtig ist, dass Leute sozusagen Autoritäten in Frage stellen. Also auch Herrn Wieler und wen auch immer. Für mich noch vielleicht abschließend, Sie haben es auch schon genannt, aber vielleicht gibt es das so nicht mehr. Ich sehe es auch, also ich bin selber in anderen Tätigkeiten mit Bildung beschäftigt. Digitalisierung nimmt sozusagen seinen Lauf und soll immer mehr Menschen erreichen. Was ist Ihr Stand? Was macht jetzt Digitalisierung gerade auch in frühem Alter mit Kindern? Und vielleicht auch mit ihrer Entscheidungsfindung, weil das ist ja doch Ihr Fachgebiet.
Ja, richtig. Also es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Digitalisierung, wir sagen mal bei KI, und den Zwecken, für die KI eingesetzt wird. Die Probleme, die wir kennen mit Jugendlichen und die massiv sind. Also Schlafzeit hat sich reduziert, Konzentrationsfähigkeit massiv reduziert, selbstberichtete Einsamkeit, Angst und all diese Dinge, die kann man jetzt nicht zum Beispiel sozialen Medien an sich anlassen, sondern den Männern, und es sind so gut wie immer Männer, dahinter und ihren Intentionen. Also Beispiel, als Facebook gegründet wurde, 2004, war das eine angenehme Sache. Sie waren da drauf, hatten ein Profil und haben irgendwann mal was Neues eingestellt und haben vielleicht einmal in der Woche oder zweimal nachgeschaut, was ihre Freunde machen. Und das waren ihre wirklichen Freunde, nicht irgendjemand. Und man könnte ein solches Modell machen, indem man von den Nutzern ja ein Euro oder 2 Euro im Monat verlangt, damit es irgendwie verwaltet wird. Und dann würde man eine angenehme, stressfreie Szene machen. Ohne Hassreden und ohne Ständiges. Ja. Zuckerberg, also die Deutschen sagen Zuckerberg, Idee war aber was anderes, damit viel Geld zu machen. Und das hat er auch geschafft. Und dann und das Ziel geändert. Und das Ziel war, so viel Geld wie möglich zu machen über Werbung mit kaum erkennbarer Rücksicht auf die Nutzer und deren psychische oder kognitive Verhalten. Und die Mittel waren Der Newsfeed wurde 2006 eingeführt. Mit dem Newsfeed wurde das geöffnet. Also ihre kleine Gruppe von einigen Dutzend Leuten wurde geöffnet zu jedem. Mhm. Es gab massiven Protest, weil die Privatheit weg war. Und viele Leute wollten nicht, dass jeder das liest, was sie machen. Aber Zuckerberg hat gewonnen und jetzt möchten viele Leute also möglichst viele Likes bekommen. Mhm. Der Preis dafür ist Hassreden, Beleidigungen. Ja. Und der Algorithmus war damit auch dabei, der Algorithmus, der nun für die Werbetreibenden da ist und nicht für sie. Der Algorithmus bringt nicht, wie damals viele Leute glaubten, die neueste Nachricht nach oben, sondern diejenigen, von denen sich Zuckerberg die meisten Klicks oder Ansichten versieht und am meisten Geld von der Werbetreibung nimmt. Und dann kam Notifikation, das machte die Konzentration kaputt. Mhm. Also viele Menschen nahmen dann ihr Smartphone mit ins Bett und der neue Bettgenosse, der hat immer mal wieder gepiepst, gerufen. Und dann kamen noch einige andere Dinge wie die Likes. Das heißt, hier ist eine ganze technologische Operation da und soziale Medien könnten vollkommen anders sein. Sie sind leider ein Teil des Überwachungskapitalismus geworden und nicht zum Guten der Menschen. Und daher ist meine persönliche Überzeugung, wir brauchen auf der einen Seite Politiker, die das erkennen und sich nicht von den Lobbyisten der Tech-Firmen sozusagen einwickeln lassen. Und die EU, man sollte der EU dankbar sein. Sie ist die einzige weltweit, die wirklich Gesetze macht und versucht, etwas zu tun gegen die Milliardäre. Mhm. Aber das ist ein harter Kampf. Und auf der anderen Seite braucht man halt auch normale Menschen, die sich nicht abhängig machen lassen und wo mittels, wir nennen das in der Psychologie, Skinnerschen Konditionieren, wo man nicht jedes Mal ein Like gibt oder man hat einen Post und dann kriegt man nicht jedes Mal etwas, aber da muss man sagen, ist es was? Nein, wieder nichts. Mhm. Und nach 5 Minuten, jetzt was? Nein, auch nichts. Oh ja. Und dann, wie viel? Und dann ist man schon am Haken dran. Und der Haken ist nicht etwas, was man selber braucht, sondern was Zuckerberg, Meta, TikTok und andere brauchen, ja, damit sie möglichst viel Einnahmen über Werbung haben. Mhm.
Aber jetzt könnte ich auch einwenden im Geiste des Aufklärerischen und der Bildung, jeder Mensch ist frei, diese Plattform zu verlassen und eine aufzubauen, die einem besser gefällt.
Das tun immer mehr Menschen, sie zu verlassen, aber es ist schwierig. Mhm. Denn nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene sind gefangen auf der Plattform.
Weil es eine Sucht ist.
Weil es eine Sucht ist und weil die Plattform es auch schwierig macht, dass sie zum Beispiel... Jetzt, wir können nicht sagen, unsere Gruppe, wir verlassen die jetzt und gehen auf eine europäische kleinere. Mhm. Das wird bewusst schwer gemacht. Mhm. Genau wie Amazon, also Jeff Bezos es geschafft hat, nicht nur eine Plattform zu machen, die jetzt angenehm ist, wo man sehr schnell etwas kaufen kann und so weiter, sondern er hat erstmal die Nutzer drauf, also die Käufer drauf gebracht und dann die Verkäufer, also die Firma, die etwas verkauft auf seiner Plattform und dann die Kosten, also den Anteil, den sie, wenn sie eine Schuhfirma haben, dass sie ihre Schuhe dort über Amazon verkaufen, an Jeff Bezos bezahlen müssen, der mal am Anfang bei 15-20% war und jetzt ist er das Doppelte und es ist immer nicht ganz transparent, ja? Aber so hoch, dass die wirklich ausgerungen werden. Mhm. Und hier geht es ganz klar um eines, nicht eine Plattform zu schaffen, die in erster Linie gut ist für Verkäufer und Käufer, sondern eine, die ihn noch reicher macht, als er schon ist. Mhm.
Und mit großer Sicherheit haben beide kleine Nudge-Units oder wenigstens Psychologen, die sie beraten, wie diese Plattform so aussieht, dass sie so funktioniert, wie sie es wollen.
Ja, und ich kann Ihnen auch sagen, dass einige meiner besten Studenten für die Tech-Industrie arbeiten. Mhm. Und die werden richtig gut bezahlt.
Ja, das glaube ich. Ich würde Sie gerne zum Schluss eine letzte Frage stellen. Wenn ich richtig informiert bin, werden Sie bald 80 Jahre alt. Stimmt es?
Also bin 78, ja.
Ja, also dauert noch ein bisschen. Aber ich finde, 80 hat was mit Alter und Weisheit zu tun. Wenn Sie in die Zeit zurückreisen könnten und Ihrem Jugendlichen selbst begegnen würden, 16, 17, 18, 19, 20, was würden Sie diesem Jugendlichen sagen, wenn es darum geht, zukünftig im Erwachsenenleben Entscheidungen zu treffen?
Also ich würde mal sagen, aber etwas, was ich damals auch schon gedacht habe. Erstmal, man braucht Mut zur Entscheidung. Und man soll lieber etwas versuchen, als es nicht versuchen. Ja? Also für mich war schon immer als junger Mensch die schlimmste Vorstellung, also hier ist der letzte Tag meines Lebens. Ich liege sozusagen nieder und weiß, die Nacht werde ich nicht überleben und denke nochmal über das Leben nach. Und dann am Punkt zu sehen, wo ich mich nicht getraut habe. Obwohl ich hätte es versuchen können. Ja? Aber ich habe mich nicht getraut. Das war für mich das Schlimmste. Ich habe in meinem Leben oft was versucht und bin gescheitert. Das wird mich nicht im Sterbebett traurig machen, sondern also einfach den Mut nicht haben, sich gut vorbereiten, denken, du könntest das schaffen und auch die Bereitschaft, naja, vielleicht war es am Ende doch ein Fehler, aber ich lerne daraus. Also Risiken eingehen ist eine gute Sache. Aber man muss sich informieren und vor allen Dingen nicht Angst haben. Und Mut, oder so gesagt, Mut kann man eigentlich nur haben, wenn man Angst hat.
Das erinnert mich an eine kleine Anekdote, die ich vielleicht zum Schluss noch loswerde. Sie kennen bestimmt Sir Ken Robinson, nehme ich an, der sozusagen Länder bei Bildung beraten hat. Und der erzählt auf seinen Vorträgen immer eine ganz schöne Geschichte einer Unterrichtsstunde zum Thema Malen, also Kunst. Ja. Und jeder darf malen, was er möchte. Und ein Junge oder Mädchen sitzt hinten und malt irgendwas. Die Lehrerin geht rum und fragt das Mädchen und den Jungen, was malst du denn da? Und das Mädchen sagt, na, ich male Gott. Und die Lehrerin sagt, ja, aber keiner weiß, wie Gott aussieht. Und das Mädchen sagt, oder der Junge, ja, aber gleich wissen es alle. Und damit meint er, ja, diese Kinder haben keine Sorge damit, etwas auszuprobieren.
Ja.
Und das klang jetzt auch in Ihren Worten so nach.
Ja. Und ich glaube, das Problem, was Eltern haben, ist, dass Kinder immer mehr abhängig werden von sozialen Medien. Und wo dann das sehr schwer da ist. Denn die soziale Interaktion ist ja umdefiniert worden. Der hat eigentlich nur noch eine Handvoll Komponenten, nämlich zu posten, das zu editieren, dann zu sharen, zu liken und einen Kommentar zu machen. Und dann wieder von vorne. Und Likes zu sammeln und zu zählen. Und das ist Zuckerberg und anderen enorm gelungen. Und ich denke, wir müssen da rauskommen. Wir brauchen wieder eine soziale Interaktion, wo man sich in die Augen sehen kann. Wo ich sehe, dass sie nicken. Wo man sehen kann, dass des anderen Füße unruhig sind. Wo man auch wirklich miteinander reden kann, auch privat reden kann, ohne ständig Angst zu haben, dass etwas nicht geliked wird. Oder dass ich wieder eine Hassbotschaft bekomme. Und hier müssen wir das Internet und speziell soziale Medien neu denken. Und dorthin gehen, wo das Internet mal war. In den 90er Jahren haben die meisten von uns, ich eingeschlossen, gedacht, das Internet wird uns jetzt befreien von den Doktrinen von Staaten oder von dem Griff der Industrie. Und wir werden alle endlich Zugang zu haben zu allen Daten, zu allen Informationen. Und das war wie, also ich weiß noch, ich war mal auf einer Tagung von evidenzbasierten Ärzten und die haben das Internet verglichen in dieser Zeit mit der Übersetzung der Bibel durch Luther. Plötzlich konnte es jeder lesen. Das haben wir geglaubt und es war auch so. Und zum Teil ist es noch so. Also Wikipedia ist ein wunderbares Projekt, wo Sie sehen, Naja, es hat alles seine Probleme.
Nicht im Bereich Geopolitik, aber ja.
Aber es ist ein Projekt, wo nicht die finanziellen Interessen von jemand, der das besitzt, dort steht. Ja? Auch die normale demokratische Auseinandersetzung, ich würde das verteidigen. Mhm. Ja? Das Geschäftsmodell hat alles übernommen und auf Kosten von psychischen Krankheiten vieler Menschen, von Abhängigkeiten, von Konzentrationsverlusten und von Ängsten. Und das ist nicht notwendig. Das ist nicht die Schuld des Internets. Das ist nicht die Schuld von sozialen Medien, sondern der Geschäftsmodelle, die immens reichen Männer, die dahinter sehen, uns aufgedruckt haben.
Vielleicht noch als positives Mitwort geht es, glaube ich, auch darum, Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, in denen sie schöne soziale Interaktionen haben, wo sie das bekommen, was sie da auf den sozialen Medien suchen, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Wertschätzung, damit man wie ein gutes Angebot hat und sagen kann, hey, wir können das ja auch haben, aber hier sind wir wirklich zusammen. Das ist, glaube ich, für mich jetzt auch noch eine Aufgabe von Bildung.
Ja, und aus Ihrer Erfahrung, da kann man Kinder in die Natur bringen, da kann man Kinder neugierig machen und vor allen Dingen ihnen deutlich machen, dass die persönliche Erfahrung etwas Wertvolles ist, etwas zu sehen und nicht, dass man es fotografieren muss und anderen zu zeigen und auf Likes zu warten.
Herr Giegerenzer, ich schlage vor, dass wir es hier jetzt stehen lassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Einblick in Ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz.
Es war meine Freude.